Das Leben ist politisch. Eine Lesewoche der Bundeszentrale für politische Bildung.
Heute Lesung und Gespräch mit dem Autor Wolfgang Ihmke.
Ja, willkommen auch von meiner Seite hier im Medienzentrum der Bundeszentrale für politische Bildung zur Lesung mit Wolfgang Ihmke aus seinem Buch Der Castor kommt, eine Beziehungsgeschichte. Ich freue mich vor allem deshalb, hier sein zu dürfen und die Moderation übernehmen zu dürfen, weil ich dann Wolfgang Ihmke, mit dem ich schon eine ganze Weile per Du bin, dann mit meinen Fragen löchern kann. Denn als Anti-Atom-Demonstrant habe ich Wolfgang Ihmke in den 80er und 90er Jahren kennengelernt. Später als Journalist habe ich das ein oder andere Interview mit dir geführt. Und ich weiß, Wolfgang Ihmke hat auf fast alle Fragen auch eine Antwort parat, wenn auch manchmal eine überraschende. Ja. Sein Buch zu lesen war für mich ein besonderes Vergnügen, weil ich, vielleicht nicht so intensiv wie Wolfgang Ihmke zwischen dem Wendland und Hamburg hin und her gependelt bin. Aber auch ich kenne das Wendland seit Mitte der 70er Jahre und Hamburg kenne ich auch ganz gut, weil ich da wohne, ausgerechnet in der Ecke, wo du auch gelebt hast. Ja. Also die Orte, die in dem Buch vorkommen, die kenne ich alle.
Das war ein Heimspiel, ja?
Ja, es war ein Heimspiel. Manchmal war es ein Blick wie in den Spiegel und verdattert sein. Deine Hauptfigur in deinem Roman ist Robert. Und um einen ersten Einblick zu kriegen in diese Welt des Robert, inwiefern der autobiografische Züge hat, das besprechen wir später. Starten wir jetzt gleich mit der Lesung.
Ja.
Wolfgang, du bist bereit. Leg los.
Das war so. Robert fröstelte. Kurz hinter Lüneburg verließ er die A39 und fuhr in Richtung Geesthacht. Die Scheinwerfer seines VW-Passat-Kombi fraßen sich durch die herzlichen Nebelbänke der Elbniederung. Er nahm gern diesen kleinen Umweg in Kauf. Zwischenfahren nannte er das. Zwischen den Welten Hamburg und Wendland zu pendeln, fand er nicht sonderlich anstrengend. Diese Pendelzeit war für ihn Grübel- und Hinspürzeit, Zeit für Klärungen. In Hamburg, da war er Lehrer. Im Wendland, da war er Politiker, natürlich ein Außerparlamentarischer. Das sagte er gern mit Nachdruck, Betonung auf außer, mit etwas übertriebenen Pathos, wenn er denn gefragt wurde. Dazu schwang er einen Arm in die Höhe mit einer bezaubernden Leichtigkeit. In Hamburg, da war eine kleine Wohnung. 60er Jahre Bau Altona Nord, seine Arbeitsplattform. Im Wendland war sein Bauernhaus mit dem Bohnenfeld. Und da war Gorleben sein Aktionsfeld. Seit vielen Jahren ging das schon so. Theater in der Stadt und die politische Bühne auf dem Land. Sein alter Klassenlehrer Bauer wollte ihn nach dem Studium in Hamburg wieder zurück ins Wendland locken. Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg, back to the roots. Nein, danke. Er stand nun mal auf das Crossover St. Pauli-Wendland, Astra-Stube, Kaffee-Grenzbereiche, Poetry-Slam im Bunker, Wortakrobatik in der Politik. Wenn er im Vorbeifahren die Silhouette des AKW Krümmel erblickte, machte er sein Faktzeichen. Jedes Mal. Das Krümmelmonster, wie es in der Szene hieß, wurde mit Krebs, Trafobrand, Reparaturen ohne Ende assoziiert. Aber nun stand das Ding still. Dazu hatte es erst Fukushima geben müssen, die Katastrophe. Massenhaft waren Menschen auf die Straße gegangen. Atomkraft, nein, danke. Krümmel first, hoffte Robert. Man hatte ihn erhört. Die Bauern im Wendland hatten auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima auf ihre Art reagiert, mit einer direkten Aktion. Die Tore des Schwarzbaus Gorleben wurden ausgehebelt und sie fuhren mit den Traktoren auf das Gelände. Darin hatten sie Übung. Das Erkundungsbergwerk war besetzt. Die Wendlandfahne wurde gehisst und vom Förderturm schlappte ein Transparent herunter. Bringt Bagger! Das hatten die in Berlin bisher überhört. Aber das würde sich noch ändern, war sich Robert gewiss. Was wäre der Widerstand im Wendland ohne die Bauern? Ziemlich cool, wenn sie auf ihre Traktoren stiegen, um Straßen zu blockieren. Trecker waren schließlich ihr Arbeitsgerät. Reifen wurden zerstochen, Zündkabel rausgerissen, Öl lief aus, wenn Uniformierte durchdrehten und Amok liefen. Ja, so war das. Warum, sagt ihr zu diesem Bergwerk eigentlich Schwarzbau, hatte ihn seine Nichte Caroline gefragt. Gemeinsam waren sie eine Woche zuvor zum Streckenaktionstag nach Leitstade aufgebrochen. Man inspizierte unter den wachsamen Augen der Polizei die Tragfähigkeit der Bahnschwellen auf der Castor-Transportstrecke. Als die Bundespolizisten ihn anblafften, das Betreten des Bahnkörpers koste 25 Euro, holte er seine Bahncard 25 raus. Da mussten selbst die Bullen lachen. Er wollte Caroline eine griffige Erklärung geben. Schwarzbau, tja. Also, unter dem Deckmantel der Erkundung wurde im Salzstock ein Bergwerk errichtet, das in dieser Form zwar nicht, letztlich aber doch als Endlager für den Atommüll genutzt werden kann, ohne atomrechtliches Genehmigungsverfahren. Und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. So, als hätte Öffentlichkeitsarbeit jemals ein Projekt verhindert. Robert verhedderte sich. Caro lachte. Wie bitte? Was redete und wie redete er? Gestanzte Sätze. Er merkte es selbst. Ihm war die Frechheit, war die Frische abhanden gekommen. Ich bin schon zu lange dabei, dachte er, als er die Elbe querte. Robert ahnte, wie der dunkle, träge Strom sich unter dem weißlichen Nebellicht über die Staustufe in Geesthacht quälte. Zu sehr bestimmten Gorleben und die Organisation der Castortage sein Leben. Mit der Zunahme ermüdender Rituale einher ging sein Verlust an intellektueller Kreativität. Den Satz müsste er sich merken. Eigentlich. Er musste sich trotz des spärlichen Verkehrs stark konzentrieren. Immerhin, die Nächte waren noch frostfrei. Er hatte ein flaues Gefühl im Magen. Er überlegte, wann er zuletzt etwas gegessen hatte. Kleines Frühstück mit Croissant. Robert hatte sich noch mit Maren verabredet. Sie war die Vorsitzende ihrer Umweltinitiative. Sie hatten einiges zu bereden. Der 13. Castortransport stand bevor. Abstimmung war angesagt. Bis er sich losreißen konnte und wieder auf den Weg nach Hamburg machte, war es spät geworden. Er schaute auf die schwach erleuchtete Armatur seines Wagens. Bald Mitternacht, zu spät. Denn am nächsten Morgen früh um 6:30 würde sein Wecker klingeln. Unerbittlich. Montags musste er früh raus. Erste Stunde. 7:45 kriegten weder Schüler noch Lehrer den Mund auf, das weiß doch jeder. Und er hatte vorm Schlafengehen doch noch einiges zu erledigen, eine Qual. Ja, das ganze Wochenende war prall gefüllt gewesen, keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Freitag in Lüneburg gab es ein letztes Bündnisgespräch. Er hatte das übliche Hickhack zwischen den Organisatoren des Protests befürchtet, aber es lief einigermaßen. Und im Brauhaus Melzer in Lüneburg gab es echt guten Espresso Macchiato. Im Melzer im Beraterkreis war es um Einschätzungen gegangen. Im Jahr zuvor waren 50.000 Demonstranten nach Dannenberg gekommen, eine stolze Zahl. Doch ihre Logistik war an Grenzen gestoßen. Im Wendland gab es keine Bahnstation wie in Lüneburg, wo schnelle, silbergraue Züge tausende Demonstranten ausspuckten und nach der Kundgebung wieder aufsogen. Die Regierung hatte die Laufzeiten für die Atomkraftwerke verlängert. Reinste Lobbypolitik. Und nicht nur das. Der Umweltminister, so ein kleiner, drahtiger Kerl, hatte zudem angekündigt, dass der Baustopp in Salzbergwerken Gorleben nach 10 Jahren Stillstand aufgehoben würde. Das alles trieb die Menschen im Jahr zuvor auf die Straße. Wer unser Leben nicht achtet, dessen Gesetze achten wir nicht. Zu Hunderten hatten Schülerinnen und Schüler Castor-Stop skandiert und sich während der Unterrichtszeit hinter diesem Banner versammelt um durch die Fachwerkstätte im Wendland zu laufen. Castor-Stopp stand längst für Atomkraftstopp. Robert rutschte in jenem Jahr auf der Kundgebung unverhofft einen Satz heraus. Wer die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert, darf sich nicht über die lange Laufzeit von Atommülltransporten wundern. 12 Sekunden Redezeit. Lächeln passte voll ins Fernsehen. Na, geht doch noch. Dann ging es von Lüneburg zurück nach Hamburg, denn da war noch das Samstagsspiel des FC St. Pauli gegen Greuther Fürth. Er wollte eigentlich da gar nicht hin. Was sollte er in der Nordkurve ohne 2-3 Bier? Aber er musste sich einen klaren Kopf bewahren, wollte nach dem Spiel wieder zurück ins Wendland. Dieses Zwischenfahren, ja, so nannte er das. Doch Christoph hatte ihn angerufen. Er hätte eine Freikarte, seine Tochter sei in Izmir, Schüleraustausch mit einem türkischen Gymnasium. Mit Christoph spielte er einmal in der Woche beim Altona TSV Fußball in der Turnhalle in der Tatenschule. Jeden Donnerstag, eisern. Robert konnte einfach nicht Nein sagen. Christoph war Künstler, Drucke und Fotos und so. Dozent an der HFBK, Hochschule für Bildende Künste. 2-2. Robert war nicht bei der Sache. Im Kopf längst beim Castor. Ja, so war das, wenn der Castor kam. In den frischen Nächten kampierten sie auf der Straße. Festlich gekleidete Menschen tanzten den Hochzeitswalzer auf der Straße. Gläubige und Nichtgläubige strömten in die Kirche und von der Kirche zurück auf die Straße. Dauergottesdienst. Schafe blockierten die Straße auf dem Deich. Dörfer wurden verrückt. Das Dorf Splitau war so ein neuralgischer, ein Knotenpunkt der besonderen Art. In Dannenberg-Ost endete die Bahnfahrt. Weiter ging es mit der heißen Fracht per LKW, mit Tiefladern. Am Friedhof vorbei, nun ging es links ab, dann kam Splitau und damit das Ende der Südstrecke. Die Straße war mit ineinander verkeilten Traktoren zugestellt. Strohballen waren aufgetürmt, Sandsäcke wurden in Stellung gebracht, die Dorfstraße war untertunnelt. Terfeld-Mosaike auf der Straße zeugten vom Ausmaß der Wühlkraft des Widerstands. Nur zu gern wurde der November gewählt. Bodenfrost oder beißende Nässe sollte sie vom Engagement abhalten. Glatte Fehleinschätzung. Man musste sich nur warm genug und wasserfest anziehen. Decken, Suppe, Brote, Glühwein, Apfelpunsch wurden aus den Dörfern angeliefert. Der Staat setzte auf Kälte und die Menschen rückten zusammen, öffneten die Türen. Gemeindehäuser und Kirchenräume standen offen. Man wärmte sich an der Feuertonne oder zu den heißen Rhythmen von Xamba. Der Widerstand im Wendland war nie wirklich versiegt. Im Gegenteil, das Wendland mutierte zum sozialen Ort, an dem der Atomausstieg einmal im Jahr vehement eingefordert wurde. Auch so ein Satz, den er immer wiederholte, maulte Robert vor sich hin. So ging das schon 30 Jahre und länger. Und er war immer dabei. Anfangs noch im Bollerwagen oder auf den Schultern seines Vaters. Keine Wahl. Am lustigsten in all den Jahren fand er einen Planungsfehler der Polizeilogistiker. Anfang November feiert ganz Dannenberg, wie ja jeder weiß, den Kartoffelsonntag. Mächtige Berge an Kartoffelpuffern und Röstis werden verschlungen. Dazu gibt's Punsch, Köhm und Bier. Castor und Kartoffel an einem Tag, das konnte nicht gut gehen. Einige angeduselte Demonstranten suchten die handfeste Verknüpfung. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung bewarfen sie Polizisten mit Erdknollen. Ethisch nicht einwandfrei. Ost-West-Straße, Budapester Straße, Strese. Brav 30 fahren. Vorsicht, Blitzer! Schon wieder rot, Ecke Max-Brauer-Allee. In der Astra-Stube in der Stresemannstraße war offensichtlich nichts mehr los. Das Rotlicht der Ampel wurde durch die verdreckten Scheiben reflektiert. Vielleicht hingen noch einige junge Leute im abgedunkelten Raum ab. Auf den Stufen des Lokals saß ein Typ mit so einer lächerlichen Beanie-Mütze, ein Bier in der Hand. Da stand der Kerl plötzlich auf, schaute ihn unvermittelt an, drehte nach rechts ab. Robert spielte jetzt Navi. Du fährst noch 100 Meter geradeaus, dann nach rechts in die Oelkersallee rein und suchst dort einen Parkplatz, quäkte er. Allerdings, das könnte dauern mit dem Parkplatz, bei dieser Parkplatznot. Doch er hatte Glück. Auf der Höhe von Oelkers 33, einer Tanzschule, war tatsächlich ein Parkplatz frei. Er schnappte sich den Rucksack, den Laptop, ein paar Schritte, dann schnell die Treppe rauf. Nur noch die Pressemitteilung über den Verlauf des heutigen Schienenspaziergangs tippen. Er tippte diese kurze Erklärung. Doch er konnte es nicht lassen. Er überflog noch seine Mails. Musste noch kurz die Welt retten. Was für ein doofes Lied. Zum Glück war da nichts, von dem man nicht irgendwie doch schon wusste. Aus der Reihe fiel nur die Einladung der Power Galerie zur nächsten Vernissage am 18. November. Doro Völker, Embracing the Chaos. Die Künstlerin spürt in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung das ambivalente Gefüge von innerer Befindlichkeit auf, das zum einen geprägt ist von den Sehnsüchten nach Geborgenheit, zum anderen von absurd anmutenden Abgründen menschlicher Existenz, von den Ängsten vor dem Ungewissen und resignativen Introspektionen. Um die zuletzt genannten Stimmungen zu evozieren, bedient sie sich unter anderem Elementen aus der Bildwelt des Horrors. Sie beschäftigt sich mit Themen des Übernatürlichen, des Unheimlichen und des Okkulten. Boah, ziemlich aufgemotzt und sensationsträchtig, schmunzelte Robert. Er biss herzhaft in sein Brot, wischte sich mit dem rechten Handrücken die Soße vom Kinn, trank einen Schluck Cola und weiter ging's im Text. Doro Völker deutet ein individuelles Begehren an, das nicht nach einer vollständigen und kohärenten Einheit in einer Synthese sucht, sondern als ein Ich erscheint, das sich ständig am Ort der Spaltung und der Andersheit bewegt. Puh, was für ein abgefahrener, geschraubter, spiralförmiger Stil. Robert dachte, das haben andere schon einfacher gesagt, wer bin ich und ja, wenn ja, wie viele. Das war zwar abgewetzt, klang aber deutlich witziger als jenes individuelle Begehren, die Synthese oder die Relation der Ungewissheit. Er konnte es nicht lassen, er folgte dem Link auf ihrer Homepage. Sie hatte eine breite Palette, Filme, Videos, Plakate, Bleistiftzeichnungen und Aquarelle auf ihre Seite gepackt. Er staunte nicht schlecht. Die Illustrationen und Zeichnungen gefielen ihm. Flüchtige Striche nur, aber die Linienführung sog ihn förmlich an, zog ihn ins Bild hinein. Blasse, wässrige Aquarelle türmten sich auf zu roten Wolken, die zu zerplatzen drohten. Warum hieß es im Ankündigungstext Doro O-R großgeschrieben, Völker O-Ö-L großgeschrieben, nicht einfach Dorothea Völker, fragte er sich. Naja, okay, sieht im Print besser aus. Dann gab es noch einen kurzen Videoclip, Suicide to be Continued. Roberts Neugierde war geweckt. Er klickte die Vita an. Sie war noch jung, Anfang 30 vielleicht, und es gab so gar nichts Okkultes auf ihrer Seite. Stattdessen sonnendurchflutetes Mohnblumenfeld, Staffelei, Dorothea Völker bei der Arbeit. Ihre braunen Haarsträhnen fielen ins Gesicht und sie schaute ihn so spöttisch und herausfordernd an, als hätte sie gerade seine Gedanken gelesen. Das Gesicht kam ihm irgendwie bekannt vor. Robert fühlte sich ertappt und wollte noch schnell richtigstellen, dass er diese flüchtigen Striche und die spiralenartige Linienführung als gelungen und so. Sein Entschluss stand blitzartig. Er würde sie sehen. Er müsste sie sehen. Bei der Eröffnung ihrer Ausstellung am 18. November in der Power Galerie. Doro Völker, das Chaos umarmen. Bis zum heißen Castor geschehen war es ja in diesem Jahr noch eine Weile hin. Da wäre etwas abwechselnd angebracht, dachte Robert. Ich und Kunst. Heute Nacht war er mittendrin im Geschehen. Robert hatte ganz deutlich gesehen, wie sich eine schlanke Gestalt mit schwarzer Jacke und Kapuze den Weg durch das Unterholz bahnte und sich an verstreuten kleinen Pulks von Polizisten, die den Fahrzeugkonvoi auf dem Waldweg in lockerer Kette begleiteten, vorbeischlängelte. Dann verhüllte der Kapuzenträger sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch. In aller Ruhe zog er nun eine Pistole aus der grün-braun gescheckten Armeehose und feuerte Leuchtmunition gezielt unter das erste Polizeifahrzeug. Es zischte und glühte unter dem Wagen, wie bengalisches Feuer, dachte Robert. Der Bengalo-Junge stand noch für einen Augenblick unbehelligt rum. Die Polizisten in schwerer Montur schienen ihn zu ignorieren, stapften in loser Kette nebenher, eskortierten den gepanzerten Wagen. Der Fahrer drückte etwas aufs Gaspedal. Das Räumfahrzeug hielt nun auf eine Gruppe von Demonstranten zu. Einige mit Strohsäcken, andere mit roten Nasen. Die Clownsarmee war also auch da. Andere liefen in auffällig bunten Klamotten herum. Wahrscheinlich war das ein versprengtes Häuflein Schotterer. Die Bahngleise waren nicht weit und sie hatten versucht, den Bahnschotter aus dem Gleisbett herauszukratzen, zu stampfen und zu treten. Der Reizgasnebel der unzähligen Dosen, die die Polizisten in diesem Jahr verschossen hatten, bis in die Augen. Jetzt zog der Bengalo einen Farbbeutel aus dem bunt karierten Umhängebeutel. Es klatschte, Treffer! Die Farbe spritzte und lief an der Sichtluke des Wagens in feinen Schlieren herab. Der Wagen stoppte jäh. Nach einer kurzen Pause machte er einen heftig ruckelnden Satz zurück, dann wieder nach vorn und hielt ungebremst auf ein Grüppchen von Demonstranten auf dem Waldweg zu. Einige ließen erschreckt ihre Strohsäcke fallen und rannten weg, verschluckt vom Unterholz. Schreie gellten durch den Wald. Eine junge Frau stolperte über Äste, die eilig auf den Waldweg gezogen wurden, knickte um, stürzte zu Boden, richtete sich wieder auf, krümmte sich vor Schmerz. Der Räumpanzer fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit auf sie zu. Ein vermummter Typ preschte aus dem Unterholz hervor, lief in großen, hasenartigen Sprüngen zu ihr hin und verharrte neben ihr auf dem Weg, stützte sie. Sie humpelte stark und trippelte mit schmerzverzerrtem Gesicht von einem Bein aufs andere. Sie kamen nicht voran. Ihr Beschützer riss sich seine Beanie-Mütze vom Kopf, wedelte damit in der Luft herum und hob beschwörend die Arme in Richtung Panzerwagen. »Stopp! War der lebensmüde? Der wird doch gleich von dem ungestümen Stahlkoloss zermalmt«, dachte Robert. Der Typ streifte sich die Mütze wieder über, bückte sich und warf nun alles, was es auf dem Waldweg zu greifen gab, gegen den Wagen. »Sand, Kies, Steine!« Das Räumfahrzeug tuckerte weiter auf sie zu. Jetzt ruderte die Beanie-Mütze mit den Armen wie ein Raddampfer, sprang zurück zu der Frau und riss sie wuchtig mit sich vom Fahrweg runter in das Blaubeer- und Moosgesträuch am Wegesrand. So abrupt, wie der Wagen unvermittelt vorwärts geschossen war, stoppte der plötzlich. Der Tann und die Traumnacht hatten die Humpelnde und den Kerl verschluckt. Nur dessen Mütze blieb noch in Roberts Alp hängen. Die hatte er schon einmal gesehen. Der Wecker knarzte in kurzen Intervallen, so grässlich, dass Robert sich im Bett blitzschnell drehte, sofort und zielsicher den Schaltknopf runterknallte. Er lag völlig erschöpft auf dem Bett, atmete schwer. Noch 15 Minuten, dann müsste er sich einen kräftigen Ruck geben und aufstehen. 15 kostbare Minuten zwischen Schlafen und Wachen. Die erste Nacht nach dem Transport wieder in seinem Schanzenbett. Mittwoch. Wirklich Mittwoch. Sein Zeitgefühl war völlig zerrüttet. Gestern hatte er es tatsächlich geschafft, zur Konferenz rechtzeitig in der Schule aufzutauchen. Fast rechtzeitig. Und wie war das noch am Montag? Er spulte im Kopf die Tage zurück. Genau. Der Tag, als der Castor kam. Da hatte er in der Früh den Schulabstecher gemacht, wie er das nannte, war nach Hamburg gefahren, hatte den Unterricht irgendwie überdämmert, übernächtigt, überwach, war jeglichen Begegnungen und Gesprächen auf den Fluren und im Kollegium aus dem Weg gegangen, hatte sich gleich wieder rausgeschlichen, zack, zurück zum Ort des wirklichen Geschehens. Doch dann kam es so. Der Wecker klingelte, klingelte. Es war dieses knarzende Geräusch, so grässlich. Robert drehte sich geübt im Bett, drückte zielsicher den Schalter herunter. Sein Mund war trocken, er atmete schwer. Er strich sich über die nasse Stirn. Er lag wie erstarrt auf dem Bett, bewegte vorsichtig die Beine und streckte die Füße, ließ die Fußgelenke kreisen. Es knackte. Seine Brust schmerzte. Es blieben ihm noch diese 15 Minuten. Dann müsste er sich einfach nur den Ruck geben und aufstehen. 15 kostbare Minuten zwischen den Welten, zwischen Schlafen und Wachen. Aber er blieb unschlüssig und erschöpft liegen. Denn in dieser Nacht ging es so heftig zu. Grellweißes Licht, Qualm stieg auf, ein brennender Polizeiwagen. Jetzt rannte er durch den lichten Wald, verdorrte Äste knackten unter seinen Schritten, Zweige schlugen ihm ins Gesicht, er bahnte sich seinen Weg zwischen Moos und Blaubeerkraut und trat auf den Waldweg, auf dem sich ein Polizeikonvoi wie eine Riesenraupe langsam brummelnd vorwärts bewegte. Er sah, wie ein Vermummter Leuchtmunition auf einen der Räumpanzer abfeuerte, direkt unter die Wanne. Eine Stichflamme loderte empor. Gleich danach schleuderte der Typ einen Farbbeutel gegen das Fahrzeug. Der Wagen stoppte, verharrte. Sekunden wuchsen sich zu einer Ewigkeit aus. Im Wagen schienen sie fieberhaft zu überlegen, was zu tun sei. Denn gleich darauf machte der Wagen einen Satz zurück, stoppte wieder, dann gab der Fahrer Gas und das Fahrzeug steuerte ungebremst, ächzend und ruckelnd auf eine Gruppe von Demonstranten in bunten Klamotten zu. Der Vermummte übrigens war wie vom Erdboden verschluckt. Die Gruppe stob auseinander. Eine junge Frau stolperte und war auf dem Waldweg zu Fuß zu Boden gestürzt. Sie richtete sich wieder auf, aber humpelte. Sie kam nicht von der Stelle. Robert schrie. »Stopp, das geht doch nicht!« Er rief dem Räumpanzer entgegen, riss die Arme in die Luft und kreuzte sie zu einem X. Der Wagen fuhr dröhnend weiter. Er griff in seine Jackentasche, fummelte den Notapfel hervor, schmiss ihn gegen das schildkrötenähnliche Ungetüm. Platsch! Das Ding brummelte und zischte, ruckelte voran. Kienäpfel, Sand, Kies, Steine, Äste, her damit! Robert bückte sich, nahm, was er zu greifen bekam, warf alles mit voller Wucht gegen die Stahlkarosserie. Klick und nochmals Klick und Klack. Der Wagen zuckelte ungerührt des Wegs, hielt auf ihn zu. Robert schrie, habt ihr sie nicht alle? Mörder! Panisch ruderte er mit den Armen zurück wie ein Propeller, riss im Rückwärtsgang die Frau mit sich in das moosige Blaubeerkissen am Wegesrand. Der Wagen stoppte jäh, schnaufte. Castor-Irrsinn. Er war schon mit einem mulmigen Gefühl in seine Schildkröte eingestiegen. Eigentlich war Leon stolz auf dieses robuste Gefährt. Das Gerippe war ein Unimog-Fahrgestell aus dem Jahr 1984 mit Schaltgetriebe, das um eine Panzerwanne ergänzt worden war. Er konnte damit unter 8 Gängen wählen und über einen Hebel festlegen, ob er das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts bewegen wollte. Ziemlich cool. Auf den Lehrgängen hatten sie immer wieder Einsätze simuliert. Sie konnten von innen die Sichtklappen runterlassen, den Wagen sogar unter Druck setzen, um das Eindringen von Reizgas zu verhindern. Ihm war klar, dass sie heute auf die Härteprobe gestellt würden. In diesem Streckenabschnitt gab es keine Sitzblockierer, keine bürgerlichen Protestanten, nicht einmal nur die Schotterer. Hier hieß es ringfrei, Rallye Görde, Ende im Gelände. Hier tobten sich junge Leute aus. Hier fand das individuelle Aufbegehren statt, beständig am Ort der Spaltung und der Andersheit, im bewussten Kontrast zu diesen Angepassten, die dem Aufruf der Umweltinitiative und anderer Gruppen folgten. Sie waren zu sechst im Räumpanzer. Vor dem Einsatz hatten sie abgestimmt. Wer war auf der Seite der Castor-Gegner? Leon fragte in die Runde hinein. Halbe, halbe. Fred, Bernd und er selbst waren gegen den Atommülltransport. Die Demonstranten hätten doch recht. Jeder Kaster in Gorleben erhöhe den Druck, diesen beknackten Salzstock als Endlager zu nehmen. Die anderen drei fanden, der Müll muss doch irgendwo hin. Wir sind doch verpflichtet, den Mist aus der Wiederaufarbeitung in La Hague zurückzunehmen. Rudi regte sich am meisten auf, fuchtelte mit den Armen herum. Er schnaubte, in Gorleben gibt's eine Halle, es gibt eine Transportgenehmigung, alles rechtens. Wir sorgen dafür, dass das Zeug da auch ankommt. Punkt. Ja, Rudi, Ihr Kommandant, der konnte sich ziemlich ereifern. Der war schon 2010 in diesem Streckenabschnitt dabei. Immer wieder die gleichen Szenen der Görde. Er hatte sie gewarnt. Feuer und Flamme für diesen Staat. Das ist doch lachhaft, schimpfte er. Er könne bei diesen Leuten nicht mehr den Hauch einer politischen Idee erkennen. Die seien nur auf Randale aus. Sie würden viel zu weich angefasst. Wenn es nach ihm ginge, er würde es den Leuten schon mal zeigen, diesen Chaoten. Sie tuckerten gemächlich durch das Waldgebiet, unweit der Schiene. Schoben Barrikaden aus Schwachholz beiseite, lachhaft. Ab und zu mussten von den eskortierenden Kollegen Baumstämme mit der Kettensäge durchgetrennt werden. Die anderen Jungs schossen unaufhörlich Tränengas in den Wald, um die marodierenden Pulks zu vertreiben. Das war's. Leon hatte die Stahlklappen hochgeklappt. Vorsorglich, um die Scheiben gegen Steinwürfe zu sichern. Der Nachteil war, dass seine Sicht dadurch stark beschränkt wurde. Aber er ging gern auf Nummer sicher. Rudi guckte angestrengt und schweigsam nach vorn. Bernd, der mittig über ihn thronte, hatte es noch am besten. Der konnte sich im Wagen frei bewegen. Stopp, stopp! Seine Stimme überschlug sich. Der Typ da hinten, der hat doch eine... Da flog auch schon was durch die Luft. Was war das? Sie sahen durch die Seitenlüken, wie Rauch unter ihrem Wagen aufstieg. Kameraden, Vollschutz, befahl Rudi. Sofort! Sie hörten, wie die gefilterte Luft mit einem leisen Zischen in den Innenraum einströmte. Bernd schrie, das brennt doch, direkt unter uns. Mensch, Leon, mach was, gib Gas. Leon griff nach dem Hebel und setzte den Wagen zurück. Ziemlich abrupt. Alle wurden kräftig durchgeschüttelt. Wie kämen sie hier raus, schoss es durch seinen Kopf. Die Heckklappe war verstellt. Da hatten die drei Beifahrer ihre Ausrüstung platziert. Er fühlte sich gefangen. Was, wenn die Reifen in Brand gerieten? Da klatschte es auch schon gegen seine Fensterluke. Rote Farbspritzer rannen die Scheibe herunter. Blasse, wässrige Aquarelle türmten sich auf zu roten Wolken, die zu zerplatzen drohten. Vorwärtsgang, gib Gas, befahl Rudi. Dem zeigen wir's. Halt drauf! Leons Beine zitterten, Kuppeln und dann los. Scheiße! Sein Stiefel rutschte vom metallenen Kupplungspedal ab. Die Schildkröte machte einen jähen Satz nach vorn und fuhr ungebremst weiter. Leute auf dem Weg, schrie Bernd. Da sind doch Leute auf dem Weg, passt doch auf! Trotz der Farbschlieren auf der Scheibe konnte Leon eine schemenhafte Gestalt erkennen, die auf sie zulief, mit den Armen ruderte und dann prasselten auch schon Steine auf die Wanne. Klick, klick, klack. Ja, ist der bekloppt? Der soll doch abhauen, schnauzte Rudi. Leon zitterte am ganzen Körper. Er wollte bremsen, doch seine Beine und die Füße gehorchten nicht. Sie fühlten sich an wie eine galertartige Masse. Rudi starrte Leon an. Lass gut sein. Nun stopp doch endlich, verdammt nochmal. Leon würgte den Wagen ab. Der Wagen stand, spotzte und würgte, schaukelte. Wiegte sie für einen Moment hin und her. Er war bleich, sein Mund war trocken. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Er ließ die Hände vom Steuerrad gleiten. Das war gerade nochmal gut gegangen. Fred legte ihm die Hand auf die Schulter. Ruhig, Blut. Robert lag auf dem Bett, rührte sich nicht, stocksteif. 15 Minuten verstrichen. Er spürte dem Erlebten nach, lauschte in sich hinein. Schließlich gab er sich einen Ruck. Er stand auf, humpelte ins Bad, der Knöchel schmerzte. Er schaute in den Spiegel. Seine Augen waren gerötet und tränten. Sein Gesicht war zerkratzt. Er ließ kaltes Wasser über seine Hände laufen und schaufelte sich das kühle Nass ins Gesicht. Dann humpelte er in die Küche, brühte sich einen Kaffee und schäumte die Milch auf. Er fühlte sich völlig kraftlos. Es führt kein Weg dran vorbei. Er müsste in der Schule anrufen und sagen, ob sie es glauben oder nicht. Die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ihm sei übel. Er könne nicht kommen. Ende Gelände. So, hier machen wir mal den ersten Stopp.
Ja, vielen Dank bis hier. Da taucht ja schon eine ganze Menge von dem auf, was, glaube ich, so ein Leben im Widerstand auszeichnet. Schlafentzug, Anspannung.
Ja,
ja. Das macht er mit so einer Hand wegwerfenden Handbewegung jetzt.
Ja.
Auch das Miterleben von Extremsituationen, von Übergriffen, durchaus auch von beiden Seiten, die wir hier hören. Mich würde mal interessieren, jetzt sind wir ja, glaube ich, im Jahr 2011, begleiten wir den Robert. Aber die ganze Geschichte fängt 1977 an oder sogar ein Stück früher, 1974.
Ja, mit.
Also, nur um klarzumachen, das war jetzt keine kurze Phase, wo man sozusagen die Zähne zusammenbeißen musste. Das war kein Langstreckenlauf, kein Marathon, sondern eher was für einen Iron Man und Iron Woman, oder?
Ja, das ist natürlich so, dass ich persönlich bin 1976 das erste Mal auf einer Anti-Atom-Demo gewesen. Da wohnte ich in Hamburg, da habe ich studiert. Also ich komme aus dem Wendland, ne? Ich muss noch dazu sagen, habe da auch bis heute meine Familie und mein Großvater war auch zu einem Überfluss auch noch Dorfschullehrer in diesem Dorf Gorleben. Also ich musste mich irgendwie zu diesem Gorleben da verhalten. Aber 76 war ich das erste Mal auf so einer Anti-Atom-Demo in Brockdorf und das war aber ganz komisch. Das war so, ich wohnte mit zwei Frauen in einer Wohngemeinschaft und die waren beide im KBW. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, Kommunistischer Bund Westdeutschlands. Und die hatten entdeckt, es gab die Volkskämpfer auf dem Lande, da war was los und da engagiert man sich. Ich hatte von Atomkraft, nein, danke, überhaupt keine Ahnung. Die haben mich überredet, mitzufahren auf diese Demonstration. Und dann hat sich da etwas eingegraben, so als was wirklich nie weg war als Bild. Da war ein Pastor auf der Wiese, die besetzt werden sollte im Talar, im wehenden Talar, und der wurde umgeritten von der Polizei, also von der berittenen Polizei. Und ich habe mich so gefragt, warum geht der Staat mit einer solchen Härte gegen die Leute davor? Eigentlich war ja sowieso kaum eine Chance, einen Platz zu besetzen und zu halten, weil die hatten auch kaum Material, ein paar Zeltplanen hatten sie mit. Das war nichts, wie ich das dann später nachlesen konnte, wie man einen Platz in Süddeutschland, also in Wiel, besetzt hatte mit einem Freundschaftshaus und so weiter und so fort. Und ich habe dann angefangen zu lesen, mich schlau zu machen, diese berühmten 66 Fragen und Antworten, die damals auf dem Markt waren. Und dann kam dieses berühmte Telefongespräch zwischen meiner Mutter und mir. Junge, also im Februar 77, ne, so 22. Februar 77, Junge, hast du schon gehört in den Nachrichten? Ich sag, nö, ich habe heute gar nicht Nachrichten gehört und so. Dann musste ich ja nachher mal Tagesschau gucken. Sie hat mich noch ein bisschen im Unklaren gelassen und ich guck Tagesschau und dann sprach da der Ministerpräsident Ernst Albrecht, der niedersächsische Ministerpräsident, und erklärte, dass Gorleben nun ausgerechnet das Dorf, ja, wo unsere Familie herkommt.
Mit einem Lächeln.
Ja, ja, und mit, also er zeigt mit dem Stinkefinger auf Gorleben auf der Karte, dass dieser Ort ausgewählt sei, ein nukleares Entsorgungszentrum zu werden. Also im Kern, im Herzstück eine Plutoniumfabrik, eine Wiederaufarbeitungsanlage, Brennelementfabrik, oberirdische Lege und dann eben auch in dem Salzstock unter diesem ausgewählten Standort sollte ein Bergwerk errichtet werden, um den Atommüll aufzunehmen. Nun dieses Dorf da. So, und dann habe ich natürlich zu Hause wieder angerufen. Dann sagte meine Mutter, na ja, jetzt kannst du ja endlich mal zu Hause demonstrieren kommen. So, Mann. Also ich bin das Thema von da an nicht mehr losgeworden, nein.
Wie ist denn das, wenn so ein Castor dann rollte? Ich glaube, die Transporte ins Zwischenlager Gorleben Also jetzt machen wir schon wieder einen Sprung.
Ja.
Ernst Albrecht, der Ministerpräsident mit dem Stinkefinger und dem Lächeln,
ja,
hat irgendwann den denkwürdigen Satz gesagt, nach vielen Protesten, ein nukleares Entsorgungszentrum, so wie es geplant war, mit der Wiederaufbereitungsanlage und der Brennelementefabrik, ist politisch nicht durchsetzbar. So ein Satz, wo wahrscheinlich viele im Widerstand sich gesagt haben, aha, wenn das politisch nicht durchsetzbar ist, dann machen wir weiter und dann wird alles andere auch nicht politisch durchsetzbar sein. Also davon wurde Abstand genommen. Übrig geblieben sind von dem Projekt ein Zwischenlager, eine Pilotkonditionierungsanlage, wo der Atommüll aus den Castor-Behältern verpackt werden sollte an Ort und Stelle, um dann in den Salzstock ins Endlager runtergelassen zu werden. Also in der Zwischenzeit hatte die Anti-Atom-Bewegung schon großen Erfolg erzielt, aber die Castor-Transporte wurden Mitte der 90er Jahre aufgenommen. Und da würde mich mal interessieren, wie ist denn das? Im Wendland heißt es immer, da bricht die fünfte Jahreszeit an, alles wird wieder grün mitten im November. Wie lange im Vorfeld eines solchen Castor-Transport ist man dann wieder involviert und muss wieder machen und tun und organisieren und auf Pläne miteinander über die nächste Aktion sprechen. Und vielleicht in den zwei Wochen davor steigt dann ja tatsächlich auch die Anspannung.
Ja, also ehrlich gesagt, so wenn man so auf so ein Widerstandsjahr guckte, war nicht wenig Atempause. Na, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Und zwar immer zu war das so. Also wir waren eigentlich nicht nur in den Castor-Tagen im Fieber, sondern wir mussten das ja alles irgendwie selbst organisieren. Na gut, es gab ja unterschiedliche Widerstandsgruppen. Also ganz wichtig war im Wendland immer, dass die Bauern von Anfang an sich gegen dieses Projekt engagierten. Da springe ich doch noch einmal zurück, weil das war eine wirklich völlig verrückte Geschichte. Also an dem gleichen Tag, als Ernst Albrecht sagte, dieses NEZ, so hieß es, Nukleares Entsorgungszentrum, sollte in Gorleben errichtet werden, gab es in Lüchow, in der Kreisstadt, vom Landvolk eine große Versammlung. Und ein Herr Dr. Salander von der PWK, Projektgesellschaft Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen, später nannte sich das DWK, und das ging dann auch noch nach Wackersdorf und so, ja, der sprach da, aber hat einfach so informieren wollen über energiepolitische Projekte in der Bundesrepublik. Und mitten in diese Versammlung hinein, ja, war es dann tatsächlich schon in den Nachrichten zu hören, dass Ernst Albrecht Gorleben ausgewählt hatte. Die Versammlung lief noch. Und ein aufgeregter Polizist rannte dann in den Gildesaal hinein und schrie ganz laut, habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Ja, dieses Ding oder dieser Schied soll hier nach Gorleben. Und das hatte zur Folge, dass die Bauern, die sich so düpiert fühlten, die ersten waren, die auf der Straße waren. Also 10 Tage später gab es schon die erste große Treckerdemonstration im Wendland. Man muss sich das so vorstellen, Lüchow-Dannenberg war der dünnst besiedelte Landkreis in Westdeutschland. Einige sagten auch der dümmst besiedelte, weil wir hatten von drei Seiten die DDR. Wir hatten ja ungefähr so 60% und mehr CDU-Stimmen und man hat gedacht, ja, also da gibt's dann auch keinen Aufstand und die Angst vor den roten und den schwarzen Fahnen sei größer als vor diesem Projekt.
Strukturschwache Region, ja, Arbeitsplätze wurden versprochen, große
wurden versprochen, 3.000, 5.000 Arbeitsplätze, aber das war so überdimensioniert und die Bauern und die Bäuerinnen hatten eigentlich eher Angst vor Rufschädigung und das hat sie auf die Straße getrieben, ja, weil wo könnten sie ihre Produkte noch loswerden, ja, wenn die aus dem Raum Gorleben kämen. Und das war von Anfang an, glaube ich, das aller Wichtigste für uns, dass wir da, also es ist ja auch klar, sinnbildlich klar, wenn die Trecker rollen, ja, wer sich da engagiert. Das waren eben nicht die städtischen jungen Leute, die zugereisten, sondern das war, ne, die Landbevölkerung selbst. So, und ich bin nochmal zurückgesprungen, weil hier waren ja auch die Trecker erwähnt, ja, die die Zufahrten blockierten für die Zwischenlager und die für die Strecken. Und wir selbst sind eigentlich eher auf die Straße und dann später zunehmend mit mehr Mut auf die Schiene gegangen, um den Transport auf der Schiene zu blockieren. Und da gab es riesige Sitzblockaden auf den Schienen. Und so wie ich das vorhin geschildert habe, man wusste manchmal nicht genau, wenn man nicht gewusst hätte, es ging um einen Atommülltransport, hat man denken können, da ist irgendwie Party, da sind Konzerte. Also wir hatten immer ganz viel Begleitung durch Musik, Theaterleute und so weiter und so fort, sodass das eigentlich immer so, ja, gefühlt so war, wir machen hier ein Konzert und wir sitzen auf den Schienen, ja, und ach ja, übrigens, da ist ja auch noch dieser Castor-Transport. Und durch dieses, ja, etwas tricksige, ich würde manchmal sagen, so durch die Brechtsche List, was wir da so inszeniert haben, dass das immer wie eine große Theateraufführung, wie eine Inszenierung aussah, haben wir auch, glaube ich, sehr viele Sympathien gewinnen können. Aber die Arbeit, die darauf, also das logistisch vorzubereiten, das war meistens ein halbes Jahr harte Arbeit. Und das andere halbe Jahr war nicht frei von Treffen und Demonstrationen und Kundgebungen und Versammlungen.
Und dazu kommt wahrscheinlich, was vielleicht dann auch ja zum Weitermachen einfach antreibt, eine staatliche Repression.
Ja, die war nicht ohne.
Die war nicht ohne, dass zum Beispiel bei Marianne Fritzen, einer der Frauen, die die BI Arbeit, die Arbeit der Bürgerinitiative maßgeblich geprägt haben, dann eines Morgens ein Auto in der Auffahrt steht, das sie nicht kennt, auf dem platten Land, wo kaum jemand wohnt. Und es hieß ja, Mensch, Marianne, du hast schon wieder Besuch. Und natürlich wurde sehr viel observiert, es wurden die Kennzeichen notiert, es wurden Datenbanken angelegt und es wurde versucht, mit eben dem Verfassungsschutz Erkenntnisse zu bekommen über diesen komisch starken Widerstand.
Ja, ein Innenminister namens Kante hat uns ja auch das unappetitliche Pack genannt und sie wurden dann auch meistens so angefasst, ja. Also es gab eine sehr starke Kriminalisierung, aber auch da war manchmal so ein Schalk auf unserer Seite dabei. Ich sag mal, bei mir war es so mit dem Zwischenfahren. Ja, ich war ja dann in Hamburg hängen geblieben, auch erst als Lehrer und war sehr viel gependelt zwischen meinem Haus und der Familie im Wendland und Hamburg. Also bei mir stand Anfang der 90er Jahre immer ein Wagen vor der Tür. Und ich habe dann denen immer gesagt, wo ich hinfahre und dass sie gut aufpassen sollen. Ja, so. Und das haben sie nachher nicht mehr ausgehalten, dass ich immer auf sie zuging. Die wollten immer weglaufen, so ungefähr, wenn man sie ansprechen wollte, mit dieser Dauerbewachung. Und hat gesagt, so, ich fahre jetzt einkaufen, ich komme gleich wieder und jetzt halt die Haustür lasse ich mal offen und so weiter und so fort. Also wir haben uns da manchmal auch einen Spaß draus gemacht.
Du hast eben eine Stelle zitiert, da tauchte auf die Andeutung der Zuversicht, dass man eigentlich immer für sich das Gefühl hatte, na, irgendwann werden wir es schaffen. War das tatsächlich von Anfang an so und durchgängig?
Nein, das war nicht so. Also am Anfang waren wir natürlich im Siegesrausch, weil nach 2 Jahren Standortbenennung in Gorleben wiederholte sich das, was in Wiel auch schon mal passierte. Dass nämlich der Ministerpräsident bei uns, Ernst Albrecht, da war es Filbinger, erklärte die Anlage, da das AKW in Wiel und bei uns dieses die Plutoniumfabrik, die Wiederaufarbeitungsanlage, die sei technisch zwar machbar, aber politisch nicht durchsetzbar. Und da hatten wir natürlich Dusel, weil als bei uns die Bäuerinnen und Bauern sich aufmachten zu einem Treck nach Hannover mit ihren Traktoren, das ist alles vor 40 Jahren gewesen, da passierte während der Randfahrt nach Hannover das erste Mal in Harrisburg, dass es ein Gau gab mit Kernschmelze. Und das hat mit dazu beigetragen, dass als wir da ankamen in Hannover, wir bejubelt wurden. 100.000 waren auf der Straße. Und gleichzeitig gab es ein wissenschaftliches Symposium. Da ging es im Kern um diese Plutoniumfabrik. Und Ernst Albrecht hat dann da einen Schlussstrich gezogen. Ein bisschen vorschnell, weil er hat hinterher dann nochmal versucht, in Lüchow-Dannenberg im Westkreis diese Anlage zu platzieren. Und dann hat er aber so die Leute gegen sich aufgebracht, dass es also politisch überhaupt nicht mehr durchsetzbar war in Lüchow-Dannenberg. Also da war richtig ein bisschen offene Revolte. Und dann ging dieses WAA-Projekt durch das Bundesgebiet auf die Reise, ja, mal in Hessen, mal anderswo, und landete in Wackersdorf. Und die Geschichte muss man extra erzählen. Da gibt es aber auch einen ganz tollen Film, den ich nur empfehlen kann, den Wackersdorf-Film. Ja, so einen Film haben wir leider nicht zu Gorleben. Ja, aber das Buch.
Ja, das Buch, genau. Ja. Was ich so bemerkenswert finde, ja. Wolfgang, du hast es schon gesagt, ja. der Landkreis Lüchow-Dannenberg, strukturschwache Region, Zonenrandgebiet, ja. galt als am dünnsten und dümmsten besiedelt. Irgendwann war es aber eben so, du hast eben ein paar Situationen schon genannt, wo dieser Landkreis aufgewacht ist, politisch aufgewacht ist und nach, ja, in meiner Beobachtung auch nicht wieder eingeschlafen ist. Und ich glaube, das Schwierige für die Politik mit Gorleben ist, dass da tatsächlich so viele aufgeweckte Leute leben, die sehr genau hinhören, wenn Politiker, Politikerinnen etwas verlautbaren. Die haben, glaube ich, die Gabe, da sehr gut zwischen den Zeilen zu lesen und lassen sich da ein X nicht für ein U vormachen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, können wir schon über die Figur Leon reden?
Noch nicht ganz.
Ja, also kommt die im zweiten Part? Oder?
Oder wir verraten das mal. Ja, von der Struktur des Romans her ist das eben so, ich habe das versucht, multiperspektivisch zu schreiben. Und in diesen Traumnächten, ja, also in dem Nacherleben dessen, was da so passiert ist, spielt der Leon hier ja eine wichtige Rolle. Und was ich nicht lesen kann, weil das würde zu weit führen, manche Romane kann man linear lesen, aber das ist hier so gestrickt, ja, dass ich diesen ganzen Text eigentlich nicht linear lesen kann. Also ich kann nur Sachen rausgreifen. Also muss man das an dieser Stelle mal kurz erklären. Diese Nichte, die Caroline, hat einen Freund, das ist dieser Leon. Die ging mit dem zur Schule und der ist dann hat gedacht, er wollte Jura studieren und ist deshalb zur Polizei gegangen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Und landete natürlich, wenn man in Niedersachsen zur Polizei geht, Hamburg wollte er nicht, wegen Schanzenviertel und so, ja, weil seine Kumpels waren da ja auch auf der Straße aktiv. Also hat er gedacht, er macht das in Niedersachsen, hat dann nicht mitgerechnet, dass er dann natürlich irgendwann doch bei der Castor-Polizei landen würde. Weil schließlich kommen 15, 18, das höchste an Uniformierten, was wir hatten, waren 20.000 Polizisten, ja, die versucht haben, diesen
Transport. War mal der, ja. nach, also ja. bevor G20 so. Stattfand ja. in Hamburg, der größte Polizeieinsatz ja. der deutschen Geschichte.
Und deshalb auch dieses, was vorhin vorkam, ja, also wir hatten dann immer so Postkarten gemacht von der Bürgerinitiative. Also wenn es grün wurde im Herbst, heißt es, war so viel uniformierte Polizei da, dass man vor lauter Grün sagte, es war also die fünfte Jahreszeit, nämlich wenn der Castor kam, wurde alles nochmal grün. Ja, und das ist ein Gegenspieler in diesem Roman. Doch so viel können wir jetzt schon sagen, auch wenn ich nachher noch ein bisschen lese, auch zu dieser kruden Liebesgeschichte noch komme und zu dem Wegbrechen dieses Roberts da, weil ihm dann doch die Kräfte wegbleiben. Ich fand es spannend, also wenn da schon Teile von mir drin sind, so einen Gegenpart einzubauen. Und ich konnte auch Robert nicht etwa affirmativ darstellen, weil also es hat mir so viel Spaß gemacht, diesen Sprecher der Umweltinitiative, wo ich auch Sprecher dieser Umweltinitiative bin, immer noch bin, also den immer auch wieder so durch den Kakao zu ziehen und auch seine Blößen offen zu legen oder so. Und das hat mir so einen Spaß gemacht beim Schreiben, ja. Also mit diesem alter Ego so umgehen zu können, ja, dass der immer so Watschen kriegte dabei oder so. Und der Leon spielt hier eine wichtige Rolle, weil, ja, der hat unglaublich gute Argumente in der Auseinandersetzung, ja. wenn die sich streiten, ja.
Erinnert mich ein bisschen an die Diskussion mit meinem Schwager, Bundespolizist,
ja.
auch im Einsatz im Wendland natürlich gewesen. Wo ich aber wirklich sagen muss, für mich eine total wertvolle Erfahrung. Castor Einsätze zu besprechen mit ihm. Natürlich mir den Frust und die Wut von der Seele zu reden. Mhm. Der hörte zu und sagte irgendwann so, bist du fertig? Dann kommt jetzt mal die andere Sicht. Mhm. Und da musste ich tatsächlich bei ein paar Situationen, die wir beide erlebt hatten, wirklich schlucken. Mhm. Und mir hat's geholfen, in diese Perspektive mal reinzukommen. Ist schon wichtig, oder? Also, um ja beide Seiten mal kennenzulernen.
Ja, aber ich habe es ja dann doch ein bisschen abgebogen. Also der Rudi, der Kommandant, ja, so, der hat mich erinnert, beziehungsweise umgekehrt, so beim Schreiben hatte ich einen Polizeipräsidenten vor Augen, der in Hamburg immer im Schanzenviertel aktiv war. Und ich war manchmal eingeladen, auch von der Polizei. Es gab solche Fortbildungen und Gespräche, die haben auch das Gespräch mit uns gesucht. Und da kriegte ich mal auf einer großen Versammlung von Polizeiführungskräften Beifall, Beifall, Beifall. Dann war eine Pause und es kamen Leute zu mir und haben gesagt, sie würden es gut finden, wenn ich auch mal zu ihnen käme, weil schließlich müsste man sich ja mit den Argumenten auseinandersetzen. Und was bliebe eigentlich so übrig? Ja, außer dem außerparlamentarischen Protest, selbst wenn einem nachher die Grünen abhanden kommen in dieser Auseinandersetzung, ja, als so zu agieren, wie wir das getan haben. Und da hat er den bemerkenswerten Satz gesagt, den ich hier ihm auch da in den Mund lege, diesem Rudi, dass er in meinem Vortrag einen Hauch an politischer Rationalität hätte erkennen können. Einen Hauch. Und dann wurde der ausgebuht von seinen Offizieren, die da alle waren. Das fanden sie unfair, weil sie fanden, dass die Auseinandersetzung, die wir da geführt haben, die ging ja nie allein um den Castor, sondern es ging letztlich darum, durch diese Aktionen zu sagen, wir wollen raus aus der Atomkraft. Ja, wir hatten ja das große Thema. Und dann hatten wir das andere große Thema, dass dieser Salzstock in Gorleben, der Wasserkontakt hat und Gas drunter, aus unserer Sicht als Atommüllendlager nicht geeignet ist. Und dann kam erst aus unserer Sicht, ja, dass wir uns gegen den Castor gestellt haben, weil wir die Transportgefahr vor Augen hatten. Aber in erster Linie, so wie ich es auch gelesen habe schon, mit dem Argument, je mehr Castor-Behälter da in Gorleben lagern, inzwischen sind es 113, also nach 2011 war ja Castor Stopp, dass das den Druck erhöhen würde, tatsächlich diesen ungeeigneten Salzstock doch als Endlager zu nutzen. Also wir hatten unglaublich gute Argumente. Und im Wendland sowieso, weil wir ja auch eine ganz andere Seite immer bedient haben. Wir haben von Anfang an so als Symbol den Gorlebenbaum gehabt und haben Aufrufe gehabt, die sich anlehnten an den Beruf des Berichts des Club of Rome. Also wir haben sehr früh, von Anfang an, auch darauf gesetzt, Alternativen aufzuweisen, den Ausstieg aus der Atomkraft zu begleiten, andere Lebensformen, aber andere Arbeitsformen, ökologischer Landbau und so weiter und so fort. Das gehörte alles bei uns von Anfang an dazu. Kommt natürlich aber in diesen Nächten nicht vor.
Nee, und was ich immer wieder erstaunlich fand, war, wenn man auf Veranstaltungen war oder noch ist im Wendland, dass da dann der Bauer von seiner Scholle kommt und einem was erzählt über Zerfallsreihen von Cäsium, Plutonium, ich weiß nicht was, über Transmutation und die kleinen Hürden auf dem Weg dazu, wo man wirklich mit den Ohren geschlackert hat und gesagt hat, Manometer, also was da an Fachwissen sich auch angeeignet
wurde. Ja, wir haben ja so viele Veranstaltungen gemacht und so viele Fachleute eingeladen. Also es war wie eine permanente Heimvolkshochschule, also wirklich permanent. Also was wir an Veranstaltungen in diesen 40 Jahren hatten und an kurzen Kundgebungen und Zusammenkünften, und das ist übrigens bis heute noch der Fall, das wird nur gerade nicht gesehen, weil der Fokus, so der öffentliche Fokus, sich auf andere Themen richtet, also Klimagerechtigkeit, Klimawandel und so weiter und so fort. Aber bei uns ist es nicht weggebrochen, weil wir vor Augen haben, nächstes Jahr werden Teilgebiete für die Endlagerung benannt. Und dann wird diese ganze Geschichte, dieses Thema, wieder Fahrt aufnehmen.
Ich denke auch in dem Moment, wo die Teilgebiete benannt sind, ob es die Schwäbische Alb ist oder ob das Alpenvorland ist, da muss man nicht lange warten, bis sich dann der erste störrische Schwäbische Bauer findet oder die Bäuerin, die dann da auf die Straße geht. Wollen wir weitermachen
mit dem zweiten Teil? Ich denke so, nachher so zu Fragen so zu dem Roman und wie viel Wolfgang eben gesteckt in dem Robert, da bin ich ja drauf gefasst, dass sowas noch kommt.
Ja, das wird
da stecken wir mal alles noch mal ein bisschen zurück, weil jetzt wird Robert noch ein bisschen vorgeführt, ne? So, das hatte ich ja schon angekündigt, weil da war ja schließlich diese Dorothea.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, weil ich muss mal gucken hier so, wo wir am besten wieder einsetzen. Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt oder habt ihr auf die Uhr geguckt, dass wir da jetzt das nicht überdehnen, damit wir Zeit genug noch haben? Sind. Bitte?
5:05.
Gut, dann ja. Okay. Robert spürte ein leichtes Unbehagen. Na, ihr kennt das schon. Jetzt geht's andersrum. Kurz hinter Bergedorf verließ er die A25 und nahm Kurs auf der B404 in Richtung Lüneburg. Die Stadt rutschte hinter den Elbwiesen weg. Die Luft schmerzte. Er sehnte sich danach, möglichst bald in seinem Bauernhaus in der Görde anzukommen. Er war fast fieberfrei, hatte vorsorglich noch eine Paracetamol eingeworfen und sich früh auf den Weg gemacht. Seine linke Schläfe pochte, seine Hände zitterten leicht auf dem Lenkrad. Das Zwischenfahren strengte ihn doch noch mehr an, als er gedacht hatte. In Hamburg, da war er Lehrer. Da war der FC St. Pauli. Im Freitagsspiel waren sie nicht über ein 1:1 gegen Paderborn hinausgekommen. Ohne ihn. Heute Nachmittag würde Greuther Fürth Hansa Rostock mit 3:0 abfertigen und sich dank des besseren Torverhältnisses an St. Pauli vorbei auf Platz 3 vorbeischieben. Greuther Fürth, das war der Fluch für St. Pauli in der zweiten Liga. Im Wendland, da war er Politiker, natürlich ein Außerparlamentarischer. Das sagte er gern mit Nachdruck, Betonung auf außer, mit etwas übertriebenen Pathos, wenn er denn überhaupt gefragt wurde. Ja, immer dieses Kribbeln in den Oberarmen. Am Abend wäre er sicher gefragt, in Platenlase, TNT, Tanznacht total, ihre Abschlussveranstaltung. Einparken, Haus aufschließen, Stoßlüften, Post durchsehen, Tee trinken, Früchtetee, wie fade. Er fischte eine Flasche Selters aus dem Kühlschrank, nahm einen Schluck schnell auf die Liege. Soeben hatte er sich in seine Wolldecke gehüllt und die Flasche neben die Couch gestellt. Da klingelte auch schon das Telefon. Caroline. Das habe ich mir gedacht, dass du schon wieder in der Görde bist. Immer auf Achse, Onkel. Ich muss dir doch noch die neueste Neuigkeit erzählen. Leon will bei der Polizei aufhören. Kündigen. In echt. Was er da in der Görde durchlitten hat, also das saß. Sie selbst habe davon gar nichts mitgekriegt. Sie sei ja nur auf der Kundgebung gewesen. Er sei seitdem dienstunfähig und sei bei ihr. Hätte letzte Nacht im Schlaf gewimmert und ihr am Morgen erzählt, dass ihn diese Bilder nicht mehr losließen. Robert müsse sich doch an diese Fotos erinnern, die durch die Medien gingen. Mollys und Steine flogen gegen ein gepanzertes Räumfahrzeug. Sogar Signalmunition sei verschossen worden. Die BAMS hatte doch getitelt »Exzessive Gewaltbereitschaft der Castor-Gegner«. Einmal darfst du raten, wer da am Steuer des Räumfahrzeugs saß. Genau, Leon. Mir reicht's mit der Praxiserfahrung, habe ihr Leon gesagt. Für so ein Jurastudium reicht ihm das allemal. Warum hast du dich auf der Pressekonferenz nicht von den Mollys und Steinewerfern distanziert, wollte sie wissen. Ihr Tonfall verriet Vorwurf. Anklage. Leon habe ihr beim Frühstück gesagt, am liebsten würde er Robert bei Gelegenheit und völlig unerwartet in die Fresse hauen. Dann mit der ganzen Sache abschließen, den Dienst quittieren. Robert für alle, einer für alle, damit wäre man auch quitt. Sie lachte. So, machte Robert. Er suchte nach einer Antwort. Doch er bekam kein Wort heraus. Er bewegte die trockenen Lippen, griff nach der Selters und nahm einen Schluck. Unterdessen redete sie schon weiter, wie aufgedreht. Naja, immerhin habe ich ihn gestern Abend mitnehmen können. Was heißt mitnehmen? Ich habe ihn mitgeschleppt. Der ist völlig durcheinander. Wird sich schon wieder beruhigen, der Leon. Glaubst du nicht auch? Wir waren noch auf einer Vernissage, so als Ablenkungsmanöver. Geschickt, was? Caroline kicherte leise. So eine kleine Galerie, schräg gegenüber vom Kunsthaus und dem Kunstverein. Stell dir vor, eingequetscht zwischen der CDU und dem Bezirksamt Hamburg-Mitte. Power Gallery. Einen ihrer Profs habe sie dort auch entdeckt. Und die junge Künstlerin, scharwenzelte die ganze Zeit um ihn herum. Er hatte sie dem Publikum vorgestellt. Dorothea Völker. Ihre Federzeichnungen und Aquarelle deuteten ein individuelles Begehren an, das nicht nach einer vollständigen und kohärenten Einheit in der Synthese sucht, hui, sondern das erscheine ihr als ein Ich, das sich beständig am Ort der Gestaltung bewege, bla bla bla, hatte ihr Professor in der Eröffnungsrede gesagt. Also bla 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 natürlich nicht. Sowas von geschwollen. Das hättest du mir hören sollen. Dabei hat diese Dorothea noch nicht mal ihren Master. Ich habe natürlich kurz mit ihr geredet und sie hat sich voll verplappert. Ohne ihren Christoph hätte es die Ausstellung an diesem Ort nie gegeben. Ohne ihren Christoph. Caroline äffte sie nach, zog das Ihren lang. Na, wenn da mal nichts lief. Christoph. Robert durchzuckte es. In Robert knirschte es. Ihr Christoph? Natürlich sein Christoph. Er umklammerte das Kopfkissen. Er wollte endlich etwas sagen, doch sein Hals war trocken und er krächzte nur. Caroline redete schon weiter. Zuvor hätte sie einmal in der Kreissparkasse ausgestellt und nun so ein Sprung, Powergalerie. Irgendwie redete er jetzt unterschwellig mit, kaum vernehmbar für Caroline. Hast du was gesagt, Robert? Nein, nein. Er räusperte sich und verstummte gleich wieder. Caro plapperte in einem fort. Talent, das hat die Frau, das muss man ihr lassen. In einem alten Fernseher lief so ein Endlos-Video, Suicide to be Continued. Oben, im ersten Floor, lief noch so ein total schräger Film. Leon hatte sich den angesehen, immer wieder. Da gräbt diese Dorothea mit einer Schaufel ein Loch auf einem Fußballfeld, legt die Schaufel rein und schiebt den Boden wieder drüber. Leon hatte wie gebannt auf den Bildschirm geschaut. Sie habe ihm erklärt, man müsse in ihrer Branche nur mutig sein, voll frech, mal über den eigenen Tellerrand schauen. Nicht schlecht. Und dann die Zeichnung. Stell dir vor, der hat tatsächlich Insekten ausgekocht und mit dem Sud Aquarelle gemalt. Spiralenförmige Federzeichnungen mit vielen Brechungen, multiperspektivisch. Wenn man näher an die Bilder herantritt, so saugen sie den Blick des Betrachters an und man bleibt an kleinen Spinnen, einem Hakenkreuz oder einem Sargdeckel hängen. Donnerwetter, aber Hakenkreuze? Sie hatte Dorothea Völker darauf nochmal ansprechen wollen. Die war inzwischen mit ihrem Christoph auf einer weiß gestrichenen Bank gelandet, ziemlich beschwipst und hatte unaufhörlich rumgegluckst. Hatte wohl zu viel Begrüßungssekt getrunken. Robert hörte gebannt zu. Die Wange, die er an den Telefonhörer presste, glühte. Er tastete ins Leere. Wo verdammt war denn die Mineralwasserflasche? Mit solchen Reaktionen habe sie gerechnet. Aber da müsse man schon genauestens hingucken, habe ihr die Völker gesagt. Das Hakenkreuz sei für sie der Inbegriff des Bösen. Und dann musste sie schon wieder kichern und kaute unaufhänglich an ihrem Sektglas herum. Na denn. Hinterher sind wir dann noch ins Din Hao rübergegangen, ein chinesisches Schnellrestaurant, gleich nebenan. Kennst du das? Fragte Caro. Musst du unbedingt mal hingehen. Wir mussten uns beeilen, denn es schloss schon um 9. Sie hatten sich einen Eintopf mit 8 Kostbarkeiten geteilt, nur 12 €. Und sie hätte Leon gefüttert wie einen 4-Jährigen. Er schluckte. Jetzt müsste er was sagen. Er habe sich gerade hingelegt, ihm sei neuerdings so Flümmelrand, so als würde er nicht auf festem Boden stehen, sondern auf einer gelehrtähnlichen Masse wandeln. Robert war heiß und erfror. Das war bestimmt das Fieber. Er tastete noch einmal nach der Flasche. Sie war umgefallen und unter die Liege gerollt. Er ließ sich von der Liege gleiten, tastete nach der Flasche. Er hatte wohl den Verschluss nicht richtig zugedreht. Sie war ausgelaufen. Wassertropfen perlten auf dem Holzfußboden. Robert drehte den Verschluss auf die leere Flasche und umklammerte den Flaschenhals. Das müsste er mal aufwischen. »Ruf deinen Großvater an!« »Der war auch auf der Demo«, sagte er schnell, um was zu sagen. »Mensch, Robert, weiß ich doch, längst geschehen.« Als er wieder aufwachte, stand ihm einmal mehr kalter Schweiß auf der Stirn. Er hatte 2 Stunden festgeschlafen. Ihm schmerzten alle Glieder. Er streckte und dehnte sich, zog seine gelbe Hose an, schwarzes Hemd, so kannte man ihn, kochte sich noch einen Tee, aber einen schwarzen, um in die Gänge zu kommen, schälte sich einen Apfel, schnitt ihn in dünne Scheiben. Er hatte Mühe, etwas herunterzuschlucken, er hatte gar keinen Appetit. »Jetzt nicht schlapp machen«, sagte er sich, »weiter geht's.« Gegen 9 traf er endlich in Platenlase, ihrem Lokal, ein. Die anderen waren schon längst da. Draußen unter dem Vordach, auf der knallblau gestrichenen Raucherbank, hockten Inga, Fred und Maren. Die Raucherfraktion. Sie winkten ihm zu. Er winkte schwerfällig zurück. Bis gleich. Er umfasste den runden metallenen Ring der schweren Eingangstür. Im gleichen Moment drückte von innen jemand die Tür auf und Robert taumelte rückwärts. Ein paar Sterne tanzten vor seinen Augen, aber er fing sich sofort und lachte Doris an, die sich in ihn verhakte. »Nicht so stürmisch, junger Mann!« Sie strich sich eine vorwitzige braune Strähne aus dem Gesicht. Er steuerte auf den Tresen zu und stützte sich unmerklich auf. »Puh, das gab Halt!« Er bestellte einen Rhabarbersaft, Bio-Zisch. »Hübsch langsam anfangen«, dachte er. Alkohol meiden oder aufschieben, es könnte spät werden. Am Einlass zahlte er 5 Euro. Inga, die zurück war von der Raucherbank und die Kasse machte, raunte ihm zu, du doch nicht. Aber doch, sagte er, alle für alle. Sie drückte ihm den Stempel Freie Republik Wendland auf den linken Handbein. Er setzte sich zu Peter und Maren, seinen Vorstandsleuten. Robert, bevor das heute losgeht mit der Tanznacht, musst du was sagen, stieß ihn Maren an. Klock 10 strömten die Leute in den Tanzsaal. Die alten Plakate zierten die Wände. Ketka, Hörsturz. Andy, der DJ, hatte einen ihrer Kultsongs aufgelegt. Keine Macht für niemand. Er blinzelte ihm zu. Stay Root, Stay Rebel, Ska, No Sports, 90er Jahre. Es ging sofort die Post ab. Wie zappelte los diese tanzwürdige Szene? Break, Musik, aus. Robert sagt jetzt was, sagte Maren ganz laut. Es war plötzlich ganz still im Raum. Alle blickten ihn an. Und einige bildeten einen Kreis um ihn. Andere setzten sich auf den Holzfußboden und, was es noch nie gegeben hatte, es wurde geklatscht. Robert räusperte sich, dann redete er. Das war nicht schlecht, das war super. Das waren wir alle, die Mutigen in Valence, in den Warstorf, die sich an die Gleise angekettet hatten, die Schotterer in der Görde, die Landmaschinenschau der Bauern in Metzingen, die Schienenblockierer in Harlingen, die Bäuerinnen und Bauern mit den Traktoren, die die Zufahrtswege ins Wendland zugestellt hatten und die Logistik der Besatzer durcheinander brachten. Und natürlich die Heldinnen und Helden, die sich auf der Schiene in der Pyramide angekettet hatten. »Der Castortransport ist zu Ende, aber wir sind nicht am Ende«, rief er den Leuten zu. Er rief in Erinnerung, was es alle schon gegeben hatte in Jahrzehnten des Widerstands. Schmierseife und Gülle machten Schwertransporte zu einer schlittrigen Angelegenheit. Musiker konzertierten drinnen und draußen. Draußen vor den Toren des atomaren Zwischenlagers und drinnen auf dem Gelände der Atommülldeponie, nachdem die Festungsmauern mit langen Leitern überwunden worden waren. Trecker blockierten die Dömitzer Elbbrücke und immer wieder wurde demonstriert. Robert redete und redete. Der unerwartet heftige und fantasiereiche Widerstand in diesem Jahr hatte alle verblüfft, die die Anti-Atom-Bewegung schon zu Grabe getragen hatten. Atomausstieg leid? Nein, danke. Gorleben soll leben. Weltweit ist kein nukleares Endlager in Sicht. Wohin also mit den Atommüllbergen aus dem Reaktorbetrieb der Wiederaufarbeitung, Abfällen aus dem Abriss von Atomanlagen? Mangels Endlager müssen Zwischenlösungen her. Lösungen mit Anführungsstrichen, Zwischenlager, die rasch zum Dauerlager würden. Atommüll aber lagert man nicht wie Kartoffeln in einer luftigen Lagerhalle. Ein Castor-Behälter enthält das radioaktive Inventar von 10 Hiroshima-Bomben. Maren deutete gerade dezent auf ihre Uhr, wollte ihm ein Zeichen geben. Die Leute wollen doch tanzen, Robert. Der hielt kurz inne, weil ihn wieder ein leichter Schwindel befiel. Und dann legte er eine seiner ausgeleiertsten Platten auf. Am 22. Februar 1977 wurde Gorleben als Standort für ein gigantisches Atommüllzentrum benannt. Ein Zwischenlager, die Wiederaufarbeitungsanlage, eine Brennelementfabrik, eine Konditionierungsanlage zur Verpackung. Querdenkerei, Querwidersteherei über Jahre hinweg, unzählige Demonstrationen, der Trek nach Hannover, 1004, Tanz auf dem Vulkan, die Wendland-Blockade, Castor nix markiert, hier nur das Vorläufige in einer Endloskette von Widerstandsbereitschaft. Robert stockte, er rang nach Luft. Ihm war schlecht, er war schlecht. Er hörte sich noch sagen, Schluss mit der Atommüllproduktion. Abschalten aller Atomanlagen sofort. Zum Schluss würde er seine Arme in die Höhe werfen und zu ihrem Widerstands-X formen. Doch er spürte nur noch einen stechenden Schmerz in der linken Brust. Andy, der DJ, legte jetzt Marzen auf. Es geht voran, du schreibst Geschichte. Alle grölten mit. Dazu warf er die Nebelmaschine an. Der Reizgasnebel, der 2190 Dosen, die die Polizisten in diesem Jahr verschossen hatten, bis in Roberts Augen. Mir ist die Frische abhandengekommen, dachte er noch, als das Pochen in seiner linken Schläfe immer heftiger wurde und er sich einen Weg durch die tanzende Menge bahnte. Er wollte sich auf Maren stützen. Die wich leicht widerstrebend zurück, dachte wohl, er wolle sie umarmen. Er griff ins Leere und wankte. Er bewegte sich am Ort der Spaltung und der Andersheit. Da war die Grenze und deren Überschreitung. Maren sah ihn entsetzt an, sah in sein aschfahles Gesicht. Niemand außer ihr schien es bemerkt zu haben. Die tanzende Meute johlte. »Tanz deine Revolution, reiner von vielen!« Einige hatten sich die Hand gereicht und bildeten nun einen Kreis, stampften im Takt und tanzten, wirbelten um sie herum mit mannigfaltigen Schlingungen der Arme. Robert sah in die von Lachen verzerrten Gesichter. Caroline und Leon, Olympia, eine Bini-Mütze, Christoph und Dorothea Völker näherten sich ihm gespensterhaft. Andere reihten sich ein, flogen an ihm vorbei, tauchten wieder in dem fahlen Disco-Nebel unter, während Maren sich mühte, ihn zu stützen. Leon zischte, quitt, quitt. Spiralenartig näherten sich die Tanzenden den beiden Gestalten. Zugleich ein Begriff von Ausgelassenheit und wildem Leben andeutend. Krachige Sounds sowie fetteste Bässe dröhnten in seinen Ohren. Hui, hui, hui. Immer ausufernder und schneller schossen und stoben sie gleich einem Feuerschweif an ihm vorbei. Maren konnte ihn nicht länger halten. Er glitt zu Boden. Tschüss, Robert.
Vielen Dank. Ja. Robert kommt wieder zu sich.
Jo.
Im Dannenberger Krankenhaus. Jo,
das war lustig. Die Geschichte habe ich gestern Abend gelesen. In Dannenberg musste sein.
Ja.
Ja.
Das ist die Zäsur. Das ist der Burnout,
ja.
2011.
Ja.
Niemand hat es gemerkt. Der Robert schon gar nicht.
Nee. Er konnte das selber gar nicht an sich ranlassen, ja.
Warum? Weil man in der Mühle drin war?
Ja, das ist dann wirklich manchmal so im Widerstand, so wie ein Hamsterrad. Also wenn du einmal drin bist, läufst du weiter, weiter und du merkst tatsächlich manchmal so, die Kraft reicht nicht mehr. Und das nehme ich gleich vorweg, Das habe ich selbst erlebt. Also ich hatte nach dem Kasten 2011 nur noch mit Panikattacken zu tun. Musste auch lange behandelt werden. Also das hat jede Kraft überstiegen. Also und du merkst die Alarmzeichen und kannst nicht Stopp sagen. Oder manchmal ist es auch die Eitelkeit, man fühlt sich dann so wichtig, ja, und kann nicht Nein sagen, wenn man eingeladen ist, ja, Studiogespräch hier und nachts nochmal schnell nach Berlin oder so etwas, ja. Und also es war ein unglaublicher Raubbau an Kräften. Und das geht übrigens auch also sehr vielen so, die sich ehrenamtlich engagieren. Also da bin ich nicht so ein besonderes Beispiel, sondern also an dem Beispiel, ja, kann man sehen, wie es Menschen geht, die versuchen, in diesem Fall über Jahrzehnte hinweg gegen eine ganz mächtige Industriebranche, die Energiewirtschaft, dann am Anfang sogar auch noch militärische Option mit dem Bau der Wiederaufarbeitungsanlage einer Plutoniumfabrik gegenüber Behörden, Institutionen, Gerichten, Polizei und solange es die Grünen in den Parlamenten nicht gab, also auch noch gegen die Parteipolitik zu Felde zu ziehen. Also sich da zu behaupten, das hat unglaublich viel Kraft gekostet, ja.
Na, und ich stelle es mir vor allem deshalb so schwer vor, du hast es eben schon mal gesagt, du hast es Eitelkeit genannt. Davon mal ab würde ich auch immer denken, Widerstand ist ja dann im Wendland oder anderswo auch nie irgendetwas, wo man immer nur reinbuttert und reinbuttert, nur etwas Kräftezehrendes, sondern es ist ja auch etwas, was einem viel, viel geben kann. Ja. Dass man da steht auf dem Dannenberger Marktplatz und merkt bei der Auftaktkundgebung, verdammt nochmal, es sind mehr Leute hier als im letzten Jahr, beim letzten Transport. Ja. Oder wir haben ganz viel erreicht und haben Etappensiege erzielt. Und dann eben den Punkt nicht zu erwischen, wo man merkt, nee, es geht jetzt aber tatsächlich nicht mehr.
Ja, das ist natürlich auch diese Seite. Also es gab nur ein ganz, ganz schlimmes Jahr, das war das Jahr mit 9/11. Wo wir beschimpft wurden, dass wir weiter auf die Straße gehen. Die Polizistinnen und Polizisten hätten doch was anderes zu tun. Und dann waren wir da mit 3.500 Leuten im Nieselregen. Und dann gab es noch einen zivilen Unfall. Über New York ist damals noch ein weiteres Flugzeug abgestürzt. Und da wurden wir auch von Journalistinnen und Journalisten beschimpft, dass wir diesen Widerstand da machen. Das war das der Tiefpunkt in all den Jahren. Aber ansonsten war das tatsächlich ungebrochen so, dass wir ungefähr so ein Zehntel der Menschen in der Region haben mobilisieren können. Und dass je mehr deutlich wurde, dass es mit der Atomkraft ein Ende haben sollte, dass die Leute ins Wendland kamen, um da zu demonstrieren. Das haben wir aber vorhin schon angerissen. Du hast unglaublich viel Zuspruch. Ich kann wandern gehen, ohne eine Verabredung getroffen zu haben im Wendland und kann sagen, irgendwo abends finde ich einen Schlafplatz, weil überall in den Dörfern ja sind diese gelben Xe, die Widerstands-Xe, brauche ich nur zu sagen, hallo, ich bin da, ja, komm doch rein, offene Türen. Also es gibt sehr viel Rückhalt, sehr viel Solidarität und es sind natürlich nicht nur wenige Einzelne, die sich da engagieren. Aber in bestimmten Positionen, ja, also wie in diesem Fall hier mit der Pressearbeit, was ich ja auch seit vielen Jahren mache, ist man ja auch sogar gefordert, wenn alle sich schlafen legen, dann musste ich nochmal richtig auftreten in den Pressekonferenzen und nacharbeiten. Also ich habe ja auch da gar keine Ruhe gefunden. Und da in dem Jahr ist mir das passiert, dass also mein Rad durchdrehte. Ja, also da war.
Und da hat, niemand, Akku gesagt, alle, aber und da hat niemand gesagt, Wolfgang, du siehst nicht gut aus.
Nee, mach mal. Nein. Ich habe einmal einen Zeitungsbericht gelesen im Nachhinein in der Welt, wo ich auf einer Kundgebung sprach, bevor der Transport kam und wo jemand offensichtlich das gesehen hat, ein Journalist. Also der hat mich da auch so beschrieben als Aschfahl. Der kann nicht mehr. Aber der beißt sich durch, weil der kann nicht anders. und hat das abgehoben von anderen, die so glatt redeten oder so etwas. Da habe ich mich ertappt gefühlt.
Ich erinnere mich nur, es gab immer nach einem Castortransport, erinnere ich mich an Szenen, wie man dann losgefahren ist und hatte hinten das ganze Auto voll mit schlafenden Menschen und hat versucht, die Augen offen zu halten. Dann gab es immer noch eine Abschlusspressekonferenz oder ein Treffen in den Bauernstuben in Trebel, einem Restaurant mit einem großen alten Saal. Und ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte war, der letzte oder vorletzte Castortransport, aber diese Augenringe, da fehlten mir wirklich die Worte von Matthias Edler oder von dir. Also die waren tatsächlich doppelt ausgelegt, diese Augenringe. Und man hat den Menschen angesehen, wie viel Kraft das kostet.
Ja, aber die andere Seite ist natürlich das Adrenalin und so, ne? Das ist, das glaube ich. Es ist dann immer beides da, aber lass uns nicht so lange an dieser düsteren Geschichte festhalten. Der Robert hat ja so sein Fett gekriegt an der Stelle. Ja, lass den mal so da eben Tschüss sagen.
Der ganz kurz, dann sagen wir diesem düsteren Kapitel erstmal, das klappen wir zu. Ja. Was macht denn der Robert heute? Also der müsste ja eigentlich seinen Ruhestand genießen in zweifacher Hinsicht.
Jetzt meinst du wieder mich, da bist du aber zu schnell.
Also letztendlich ist im Moment gibt es keine Castortransporte mehr. Wie es in der Zukunft aussehen wird, weiß man nicht. Ob vielleicht auch wieder Castoren abtransportiert werden aus Gorleben. Das wäre sozusagen die sehr, sehr positive Sicht. Aber der Lehrerberuf ist an den Nagel gehängt.
Ja, ich habe mich rausgeschlichen und dann wurde ich gleich wieder eingefangen, weil ich, um noch im Ausland arbeiten zu können und durch den Castor-Widerstand habe ich immer versäumt, mich fortzubilden und mich so in Position bringen zu können bei Auslandsbewerbungen. Und dann musste ich tatsächlich nochmal ein Vollstudium machen, 2002 bis 2004, Interkultur, wo dann Deutsch als Zweit- und Fremdsprache dazugehörte. Und da ich in der Zeit, weil es auch immer so um sowas ging wie Interferenzgrammatik, hatte ich Türkisch gelernt. Und das war dann so ein Sprungbrett. Also ich bin ohne dass ich ich hatte gar nicht richtig Zeit, mich vorzubereiten darauf, dass es tatsächlich so weit sein könnte, dass ich ins Ausland gehe, bin ich dann an die deutsche Botschaft in Ankara gegangen und war dann da im Kulturreferat zuständig für die Lehrerfortbildung in der Türkei und für die Abnahme des deutschen Sprachdiploms.
So einer bildet deutsche Lehrer aus.
Ja, klar, kann ich gut. Und dann das Witzige war, kaum, dass ich mich so rausgeschlichen hatte in der Arbeit in diesem St. Pauli-Gymnasium, ja, man kennt sich ja so gut. Wolfgang ist jetzt richtig da, für immer da. Dann ging es gleich los. Die Berufsschule wollte mich haben für die Kurse. Und dann habe ich gesagt, nie wieder Pausen klingeln. Also ich unterrichte jetzt nur noch zweimal in der Woche mit Pausen in Integrationskursen für Geflüchtete. Ja, weil ich diese Fakultas habe. Und der Rest ist Hardcore. Also wir bereiten uns alle darauf vor, dass nächstes Jahr im Herbst nächsten Jahres die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen Bericht vorlegt, in dem klar ausgewiesen wird, welche Regionen weiter in Betracht gezogen werden für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Und in diesem Gesetz, was die Grundlage bildet, das Standortauswahlgesetz, gibt es ein besonderes Kapitel zum bisherigen Standort, nämlich Gorleben. Also Gorleben wird fortgeschleppt. Und wir sind ständig auf Veranstaltungen, wir sagen immer noch der Gegenseite, und bereiten uns darauf vor. Und es gibt nur noch zweimal im Jahr größere Veranstaltungen. Während der kulturellen Landpartie im Wendland kommen Zehntausende. Das ist die andere Seite, die ich vorhin angerissen habe schon, also mit dem Gorlebenbaum. Es gibt bei uns so viele Leute, die zeigen wollten, dass sie auch für etwas eintreten, also eben für das Leben, die Lebenslust zeigen, ob das Kunsthandwerk war, Konzerte, Theater und so weiter und so fort. Und das hat sich ausgewachsen in der Zeit vor Pfingsten, 10 Tage lang, kommen da Zehntausende, du kennst das ja, dieses Geschehen. Und alle Kulturschaffenden schließen aber ihre Bude, am Freitag vor Pfingsten. Das nennt sich dann der Gorleben-Tag. Und wir machen jedes Jahr dann dort eine Kundgebung und dann Konzerte. Und da kommen Zehntausende. Und da sind dann auch wieder die Bäuerinnen und Bauern im Einsatz mit den Traktoren. Auf den Anhängern, ne, kutschieren wir immer um dieses doch immerhin fast 2,5 Kilometer lange Gelände herum. Um dieses Endlagergelände, was hoffentlich keins wird, und erklären denen, was Sache ist. Und fürs nächste Jahr haben wir uns was Richtiges vorgenommen, das darf ich aber noch nicht sagen. Ja, um mal zu zeigen, dass wir außer diskutieren immer noch die alten Sachen beherrschen, damit Gorleben endlich auf dem Misthaufen der Endlagersuchgeschichte landet. Aber wir sind sehr solidarisch mit all denen, die jetzt zu uns kommen und sagen, das könnte auch bei uns sein, worauf müssten wir achten. Also ich bin sehr viel auf Veranstaltungen unterwegs. Und ein Aspekt, warum ich das Buch am Ende zu Ende geschrieben habe und dann auch gesagt habe, ich mache diesen Prozess mit dem Lektorieren, der war hart übrigens, ja, das war... Ich hatte eine Lektorin, die kam gleich so auf mich zu und sagte, lieber Wolfgang Ehmke, das ist nicht druckreif, ja, so. Und dann habe ich mich diesem Prozess ausgesetzt und zum Schluss hat sie gesagt, hätte ich nicht gedacht oder so, hätte ich schon gedacht. Also das ist sozusagen mein ganz persönliches politisches Hobby, dass ich dieses Buch auch nehme, um auf Veranstaltungen ein bisschen zu lesen und um genau diese Diskussion überall zu führen. Ja, was kommt ab nächstem Jahr auf Leute zu? Und dann wird dieses Thema insgesamt wieder Fahrt aufnehmen. Das ist ganz klar.
Also einerseits ein Riesenerfolg nach der Standortbenennung 1977 so lange durchzuhalten. Und im Moment ist Gorleben eingemottet, der Salzstock. Und auch hier nochmal für alle, unterirdisch lagert da noch nicht ein Gramm Atommüll. Nein, das hat tatsächlich... der wendländische Widerstand hinbekommen, dass eben die Castor-Behälter nach wie vor, ich glaube 113 an der Zahl, oberirdisch in der sogenannten Kartoffelscheune im Zwischenlager stehen, nicht gesichert.
Das ist auch eine Kartoffelscheune, ja.
Ja. Und in Bayern sind die durchaus massiver gebaut, glaube ich.
Ja, das Neueste, was gebaut wird, neu gebaut wird in Lubmin, wird in monolithischer Bauweise errichtet, eine Wandstärke von 1,60. Und bei uns ist die Deckenstärke 20 Zentimeter. Ja. Also da lagert hochradioaktiver Müll und das in einer unsicheren Welt, ja, mit Terrorgefahr. Ja.
Und im Übrigen gibt es da drüber auch noch ein Luftdrehkreuz, wo die Linienflieger
und Hamburg
sich immer zuwinken können. Ja. Also direkt über der Zwischenlagerhalle. Also auf der einen Seite aber ein großer Erfolg, dass diese Endlagersuche nochmal neu gestartet wurde. Wie neu, darüber kann man sich natürlich streiten. Mhm. Eine weiße Landkarte, wie das aus der Politik immer wieder proklamiert wird, wird es nicht geben. Denn da gibt es ja diesen Fleck, der sich irgendwie schlecht wegradieren lässt.
Ja.
Gorleben. Aber bei diesem Erfolg, was würdest du denn sagen, muss man als Widerständler Bedenken haben, dass wenn dann doch wieder in 10 oder 15 Jahren jemand um die Ecke kommt und sagt, naja, wir machen es dann doch in Gorleben, dass der Widerstand dann eingeschlafen ist? Wohl kaum,
das,
oder?
Das glaube ich nicht. Nein, nein. Also wir sind so geprägt durch diese 40 Jahre. Wir haben ja auch ein Stück weit Anti-Atom-Geschichte geschrieben. Und die jungen Leute, die bei uns Fridays for Future auf die Straße gehen, die rennen komischerweise auch mit Anti-Atom-Fahnen herum. Ja, und der Wendland-Fahne, wir haben so eine schöne Sonne, so eine grüne. Ach so, hier. Die ist hier so ein bisschen so zu erkennen, ja.
Orange,
also
auf grünem Grund.
Auf grünem Grund. Also das ist schon so, dass diese permanente Heimvolkshochschule, wie ich sie vorhin genannt habe, ja, die hat Spuren hinterlassen, es hat sich tief eingegraben. Und wir haben so mit den jungen Leuten so fast die vierte Generation im Widerstand, ja, so. Ich glaube, dass wir eine Chance haben, dass man da einen Schlussstrich zieht. Und dieser Salzstock-Golem wird ja nun einem Vergleich unterzogen. Ja, wir haben zwar Kritik an diesen geowissenschaftlichen Auswahlkriterien, weil die schon wieder politisch zurechtgelegt wurden, um Golem im Spiel halten zu können. Aber man sucht ja nun einen günstigen Standort, das Bestmögliche, und das kann es Golem nicht sein. Da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr oder in 3 Jahren erleben müssen, dass man auf Golem verzichtet. Und wenn nicht, dann geht es weiter. Also bis dahin werden wir durchhalten können. Das ist doch klar.
Vielen Dank, Wolfgang Ehmke. Ja.